Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Hallo Olaf.
Hallo Carola.
Schön, dich zu sehen. Und wir haben heute schon wieder was Tolles vor.
Das stimmt. Wir haben einen ganz interessanten Gast, den man mit Sicherheit kennt, wenn man in den letzten 5 Jahren in den Steuerkanzleien nicht unter einem Stein gelebt hat.
Unterm Stein gelebt hat? Wo kann man denn nachgucken, wenn man unterm Stein gelebt hat?
In den sozialen Medien. Ich glaube, bei LinkedIn macht dieser junge Mann wunderbare Sachen und das ist sicherlich für viele Kanzleien auch hochinteressant, sich da mal näher mit zu beschäftigen.
Ja, denn wir haben heute Melchior Neumann zu Gast und freuen uns schon darauf, sein Insider- und Expertenwissen anzapfen zu dürfen. Bis gleich, Olaf.
Bis gleich, Carola. Ich freue mich. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, hallo und herzlich willkommen, Melchior Neumann.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Wieder.
Ja, hallo Melchior, schön, dass du wieder da gekommen bist. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand verpasst hast, wer du bist, kommt jetzt die obligatorische Kurzvorstellung. Was machst du so und wo kommst du her? Aus welcher Ecke der Branche?
Ich bin gelernter Steuerfachangestellter. Also so richtig klassisch Ausbildung in der Steuerkanzlei gemacht. Dann war ich irgendwann bei KPMG. Großes Unternehmen und dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll von wiederkehrender, repetitiver Arbeit und dachte, wenn man eine Software baut, dann muss man Probleme ja nur einmal lösen und dann löst die Software quasi das steuerliche Problem und bin so in den Softwarebereich gegangen und eigentlich muss man fast sagen, mein Lebenslauf war immer so ein Pendel hin und her zwischen Softwareunternehmen und dann wieder Kanzleiwelt und dann wieder Softwareunternehmen und so weiter. Als letztes war ich, als vorletztes war ich bei Contest. Contest ist eigentlich wie N26 für Selbstständige, nenne ich das ganz gerne. Das ist ein Bankkonto, nur Geschäftskonto, nur für Freiberufler gewesen. Und da war ich quasi im Softwarebereich und dann haben wir aber eine Kanzlei gegründet, die quasi die Contest-Kunden als Steuerberatungskanzlei betreut hat und haben da dann eine klassische Kanzlei, trifft es nicht ganz, aber waren zumindest eine Kanzlei, die wie eine Kanzlei gearbeitet und funktioniert hat. Jetzt war ich in den letzten Jahren ein bisschen mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, relativ viel und jetzt tatsächlich gerade übernehme ich eine Steuerkanzlei. Das heißt, jetzt bin ich wieder gerade in der neuen Etappe wieder in der Kanzleiwelt. Und das ist eigentlich, beschreibt das mein Lebenslauf am besten. So ein Hin- und Her-Pendeln. Wahrscheinlich bin ich in 3, 4 Jahren wieder im Softwarebereich.
Also du hast keine Angst davor, die Ärmel hochzukrempeln und ordentlich anzupacken, was gerade gelöst werden muss. Das merkt man.
Ich habe vor allen Dingen Spaß daran. Also ich verstehe mich selbst als Unternehmer und meine Definition von Unternehmertum ist Probleme lösen. Und ich muss ja meiner eigenen Definition irgendwie glauben, wenn das die Definition ist, dann kann ich ja nicht genug Probleme haben, weil das ist ja quasi dann der Rohstoff, den ich brauche, um irgendwie zu existieren und zu arbeiten.
Müssen es immer die eigenen Probleme sein oder reichen die der Kunden? Ach,
überhaupt nicht. Ich freue mich, wenn ich Probleme für andere lösen kann.
Also wir haben dich ja wegen deines Experten- und Insiderwissens eingeladen. Ja, wir wollen heute mit dir sprechen, unser zusammenfassendes Thema ist, was sind die 5 größten Irrtümer, die Steuerkanzleien zurzeit begehen?
Ja, und ich finde tatsächlich, also ich habe ja die Aufgabe bekommen, so vorab, also vor die Hausaufgabe, mir da was zu überlegen. Und ich finde tatsächlich den Vergleich von so einem Software-Startup und so einer Kanzlei sehr charmant, weil ich glaube, beide Seiten können viel voneinander lernen. Ich merke in der Praxis ganz häufig, dass es da noch viele Diskrepanzen gibt, weil die Kultur ist sehr, sehr unterschiedlich zwischen Softwareunternehmen und Kanzlei. Die Sprache, die Herangehensweise an Probleme, man hat endgültig irgendwie immer das gleiche Problem. Ich beschränke mich jetzt natürlich erstmal nur so auf Steuersoftware, aber man hat endgültig schon irgendwie die Zielsetzung, das Thema Steuern einfacher zu machen und für den Kunden bzw. Mandanten ein möglichst angenehmes, stressfreies Leben zu organisieren. Aber der Weg dahin könnte ganz häufig nicht unterschiedlicher sein. Und Es ärgert mich eigentlich so ein bisschen, dass man da manchmal aneinander vorbeiredet und einander auch nicht so richtig versteht. Und man könnte genauso gut, muss man dazu sagen, genauso gut wahrscheinlich eine Podcast-Folge aufnehmen von Was können Tech-Startups von Kanzleien lernen? Da gibt es mindestens auch 5 Punkte. Das ist aber ja nicht Thema für heute. Deswegen ist eher so die Punkte, was könnten Kanzleien besser machen? Oder wenn ich das aus dem Kontext von einem Softwareunternehmen sehe und das, was einem gefühlt als erstes ins Gesicht springt, ist die Spezialisierung. Früher war so die Spezialisierung von der Kanzlei, ich habe halt mein Schild an die Tür gemacht und dann waren halt die Leute im, keine Ahnung, 5 Kilometer Umkreis, 10 Kilometer Umkreis waren halt meine Zielgruppe. Hat schon auch gereicht als Differenzierung. Heutzutage klingelt man nicht mehr beim Steuerberater, weil ein Schild an der Tür hängt, sondern man fängt an zu googeln und man fängt dann ja auch nicht an zu googeln nach Steuerberater Berlin oder Steuerberater Freiburg oder sowas, sondern man sagt halt irgendwie Steuerberater, Zahnärzte, Künstler und so weiter. Und das sehe ich ehrlicherweise in der Positionierung von Kanzleien viel zu selten noch. Da wird dann irgendwie alles gemacht. Ein bisschen, ich glaube, so aus dem Helfersyndrom heraus, naja, die brauchen ja alle irgendwie Hilfe. Und dann wird einem mit vollem Armen die Probleme der Mandanten irgendwie auf die eigenen Schultern geladen oder ganz häufig auf die Schultern der Mitarbeiter, die dann ganz häufig einfach auch überfordert sind. Also wenn man jetzt die letzten Jahre mal anschaut, von Grundsteuer, Corona-Hilfen, jetzt E-Rechnung und so weiter, sind alles Herausforderungen, die irgendwie Kanzleien ausbaden müssen. Und wenn ich halt alle Branchen, alle Rechtsformen und alle steuerlichen Probleme betreuen möchte, muss ich halt alles auch irgendwie können. Und das ist zum Scheitern verurteilt, ehrlicherweise. Und ein Softwareunternehmen funktioniert ganz anders. Jetzt mein Beispiel in der Historie, ich gehe einfach hin und sage, wir machen bei Contest nur nicht bilanzierungspflichtige Einzelunternehmen und auch da nur die deklaratorische Tätigkeit. Das heißt, ich habe ganz viele Probleme gar nicht und ein Softwareunternehmen wird niemals auf die Idee kommen, plötzlich irgendwas anderes zu machen. Wenn ich, keine Ahnung, meine Buchhaltung mit Lexware Office mache, dann komme ich ja auch nicht plötzlich auf die Idee zu sagen, naja, jetzt mache ich aber meine Grundsteuererklärung. Nee, die Funktion gibt es halt einfach nicht in der Software. Das heißt, als Softwareunternehmen geht man sich erst hin und sagt, wer ist meine Kundengruppe? Welches Problem wollen wir für die lösen? Man sagt nicht pro Kunde, was könnte ich denn alles Schönes für die tun? Und das ist natürlich ehrenwert, dieses Vorgehen, dieses, ich nenne es mal Helfersyndrom. Und es ist nett auch für die Mandanten. Man sieht aber links und rechts einfach, das überfordert Mitarbeiter, die Arbeitsqualität von Kanzleien leidet darunter, dass man irgendwie alles können muss. Und deswegen ist das ein dringender Appell an alle Kanzleien, dass man sich ein bisschen mehr spezialisieren sollte. Und wenn das schwerfällt, Dinge nur eine Sache zu machen, dann vielleicht sich einfach ganz klar zu überlegen, was man nicht machen möchte. Also so eine Not-to-Do-Liste. Um welche steuerlichen Probleme möchte ich mich nicht mehr kümmern. Wenn ich keine Corona-Hilfen mache, dann sage ich ganz konsequent, das mache ich nicht. Und dann hat man damit auch nichts zu tun. Das stößt vielleicht einige Mandanten vom Kopf und man verliert vielleicht ein, zwei, aber man hat intern in der Organisation bei den Mitarbeitern deutlich mehr Frieden und kann sich dann gedanklich auf die verbleibende Arbeit konzentrieren, die ja meistens immer noch genug ist.
Da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Und zwar, ich bin ja grundsätzlich auch der Ansicht, dass Spezialisierung der Branche gut tut. Jetzt ist das so, dass viele Softwareunternehmen natürlich erst innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre gegründet wurden, gerade die jetzt hier mit Tex-Tech zusammenarbeiten. In den Steuerkanzleien ist es natürlich so, dass diese Nicht-Spezialisierung in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren historisch gewachsen ist und es in der Zwischenzeit auch keinerlei Veranlassung gab, das grob zu ändern. Ich merke, dass Gründerinnen und Gründer von Steuerkanzleien sich durchaus spezialisieren. Da gibt es E-Commerce, da gibt es Werbebranchen, da gibt es Influencer und so weiter, worauf die sich spezialisieren. Ich halte es für etwas schwierig, eine etablierte Kanzlei mit vielen großen GmbHs jetzt zu sagen, die schmeißen wir raus und wir machen jetzt in Richtung Grundsteuer und sorgen dafür, dass die anderen eben halt nicht mehr. Also den Neuen diesen Tipp an die Hand zu geben, ja, auf jeden Fall sollte man machen, die Lanze zu brechen über die anderen, die das jetzt nicht tun, weil sie seit 30 Jahren auch gut damit fahren. Also ich meine, das sind ja alles keine, die sich nachts in den Schlaf weinen müssen.
Die
Zu
Kanzleien, die
sagen, ihr
seit
macht
30
das
Jahren
falsch,
irgendwas machen,
ist
sind
ein bisschen
erfolgreich.
schwierig, ja.
Ja, das stimmt natürlich, aber es ist ja kein 0 oder 1. Deswegen glaube ich, denke ich mir ganz häufig tatsächlich, diese Not-to-Do-List ist wahnsinnig befreiend, manchmal einfach zu sagen, okay, das sind bestimmte Dinge, die tun wir einfach nicht und die fangen wir auch nicht erst neu an. Und was ich da häufig sehe, ist, ich würde mal sagen, eine unterschiedliche Interessenslage und auch eine intrinsische Motivation von Kanzleiinhaber und Steuerberater und Mitarbeiter. Muss ich mal überlegen, warum ist man in der Branche gelandet? Viele Steuerberater sind aufgrund der fachlichen Herausforderung. Es ist toll, jedes Mal ein neues Problem zu haben und noch nicht genau die Lösung zu kennen. Und das sind so ein bisschen so knifflige Fälle, die man knacken muss, intellektuell. Und das ist häufig der Grund, warum jemand zum Beispiel Steuerberater geworden ist. Das heißt, das reizt die Leute und das treibt die Leute quasi auch zu so einem Steuerberatertitel. Wenn man aber mal die Umfrage macht unter Mitarbeitern, warum sind eigentlich Mitarbeiter in der Steuerberatung gelandet, dann hört man das in der Regel nicht. Da hört man eher sowas wie sichere Arbeit, Bürojob, Sicherheit und so weiter. Das heißt, die Motivation in der Steuerberatung zu arbeiten ist für Mitarbeiter ganz häufig eine andere. Und das Problem, also es crasht irgendwann immer, wenn der, ich würde mal sagen, der Denksportler, der gerne diese Probleme liebt und immer was Neues, auch Stimulanz braucht, neue Mandanten, neue Herausforderungen und so weiter vorwegläuft, die ganze Zeit Mandanten zu akquirieren. Am Ende aber abarbeiten müssen, dass die Mitarbeiter, die eigentlich Sicherheit und Planbarkeit und alles übersichtlich haben wollen, dann, und das sieht man auch, dass Mitarbeiter sind von diesen ständigen Änderungen viel schneller überfordert als die Kanzleienhaber. Aber auch einfach, weil sie deswegen nicht in den Job gewählt haben. Und da muss man, das muss man manchmal einfach nur verstehen, ist, dass die Interessenslage der Mitarbeiter wahrscheinlich für den Kanzleiinhaber ein bisschen langweilig ist, aber das sorgt halt für Frieden im Haus und auch am Ende ja natürlich für eine bessere Arbeitsqualität, wenn man nicht zu viel unterschiedliche Probleme hat. Man muss sich ja nicht auf eine Sache beschränken, aber wenn man einmal fünf streicht von Dingen, den Themen, die immer für Probleme in der Vergangenheit gesorgt haben, ist man ja schon einen kleinen Schritt mehr zur Spezialisierung.
So ein Klassiker sind zum Beispiel Löhne. Die
Ja.
sind für viele Kanzleien sind die immer ein Dorn im Auge. Sie sind wahnsinnig viel Arbeit. Sie erfordern eine unglaublich hohe Weiterbildungsrate von Mitarbeitenden und bringen dann am Ende des Tages aber nicht den gewohnten oder gewünschten Umsatz beziehungsweise den gewünschten Gewinn. Da kann man sich dann tatsächlich auch mal von lossagen. Das wäre eine Möglichkeit. Viele haben es in der Vergangenheit zum Beispiel bei Landwirtschaft gemacht. Also es gibt ganz, ganz wenige Kanzleien, die sich mit Landwirtschaftsfällen beschäftigen, weil auch da wieder ein ganz spezielles Wissen notwendig ist. Und das, da gebe ich dir vollkommen recht, kann man natürlich auch auf andere Fälle ausweiten, um so sein Portfolio etwas auszudünnen und das, was man dann macht, entsprechend richtig und gut zu machen. Also da bin ich ganz bei dir.
Ja, also wie, als Beispiel, wir haben wirklich als Kanzlei keine Grundsteuer gemacht, wir haben keine Corona-Hilfen gemacht, wir haben nichts dergleichen gemacht. Und natürlich kann man uns vorwerfen, wir sind nicht kundenorientiert genug. Hundertprozentig. Auf der anderen Seite muss man sagen, in den ganz, ganz vielen Branchen ist es halt nicht so. Ich gehe, und das ist ein sehr plattes Beispiel, ich gehe ja nicht zu McDonald's und sage, ich hätte gerne Pizza. Weil das wird halt nicht angeboten. Und man muss auch als Steuerkanzlei, man muss nicht alles anbieten. Und das
Nee,
ist,
das stimmt.
glaube ich, das ist wichtig. Und ich glaube, das ist einfach, das sehe ich immer, weil da zerreißt es ganz viele, auch wirklich aus ehrbaren Gründen. Das ist ja gar kein Vorwurf,
Ja,
sondern ich
ja.
sehe nur, dass in der Abarbeitung sehen wir bei Corona-Hilfen auch. Die Beantragung war nicht das Problem. Jetzt die Schlussabrechnungen sind das Problem. Und diese Probleme, die hat man sich halt vor Jahren schon ins Haus geholt. Man hat sie ehrlicherweise auch ein bisschen kommen sehen schon. Aber man hat es halt trotzdem gemacht, weil man den Mandanten helfen wollte.
Welchen
Ja.
weiteren Irrtum würdest du noch anführen
Was
wollen?
bei uns in der Kanzlei ein riesen Gamechanger war, ist die Rollenverteilung, die Aufgabenverteilung in der Kanzlei. Ich würde mal sagen, eine klassische Kanzlei hat einen Kanzleiinhaber oder mehrere Partner und die sind verantwortlich für alles. Die sind für die Kundenakquise verantwortlich, die sind für die fachliche Leitung verantwortlich, die sind Personalführung verantwortlich. Und wir haben bei uns in der Kanzlei tatsächlich die Personalverantwortung und die fachliche Leitung getrennt voneinander. Und das ist auch in ganz vielen anderen Branchen vollkommen üblich. Also in einem Industrieunternehmen sitzt in der Personalabteilung keine Ingenieure. Weil dafür gibt es Experten. Und natürlich ist es trotzdem ein Ingenieurunternehmen. Und in ganz vielen Kanzleien sehe ich das aber, dass quasi noch die Kanzlei, die Partner für alles verantwortlich sind. Und wenn ich mit mit Steuerberatern spreche, dann leiden, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber viele kämpfen damit mit den ganzen anderen, ich sag mal, unternehmerischen Herausforderungen, wie zum Beispiel Personalverantwortung, weil das nochmal eine komplett eigene Disziplin ist. Also es gibt Leute, die machen nichts anderes außer Personal, und in der Kanzlei wird das alles in einer Person vereint und auch irgendwie ist dann, weil das klassischerweise so gemacht wird, ist auch die Erwartungshaltung so, dass man als Kanzleiinhaber das alles können muss. Und wir haben bei uns tatsächlich immer eine Doppelspitze gehabt. Wir haben eine Personalverantwortung gehabt und die war nur für die, man sagt so, disziplinarische Führung, also Gehaltsverhandlungen, Entwicklungsgespräche, Urlaub, die ganzen zwischenmenschlichen Themen, die da so auftauchen, wenn man mit Menschen zu tun hat, und eine fachliche Führung. Und diese fachliche Führung war Berufsträger oder Berufsträgerin und die nichts anderes gemacht hat, als die fachliche, inhaltliche Arbeitsqualität sicherzustellen. Und das war eine unfassbare Erleichterung für alle Beteiligten eigentlich, also auch für die Mitarbeiter, weil die plötzlich jemanden hatten, der auch Zeit hatte für so Jahresgespräche. Und weil die Berufsträger, Steuerberater, die also aus seiner fachlichen Motivation auch Berufsträger sind, nicht plötzlich noch einen zweiten Job erledigen mussten, und zwar die der Personalleitung irgendwie. Und das sieht man in fast ganz vielen Branchen, aber natürlich auch in den Softwareunternehmen und so, dass das viel arbeitsteiliger ist in der Geschäftsführung. Also eine Geschäftsführung besteht in anderen Branchen ganz häufig aus natürlich fachlichen Experten, aber halt auch aus vielen anderen Disziplinen. Und das sehe ich in Kanzleien zumindest noch viel zu selten. Es gibt so ein paar, die machen das sehr, sehr gut. An dieser Stelle 900 Grad aus Hamburg, die machen das fantastisch. Das bewundere ich auf LinkedIn immer so ein klein bisschen. Aber die haben das wirklich konsequent durchgezogen, falls es jemand mal von außen beobachten möchte, wie man es auch machen kann.
Also
Also
das
das
sehe
sehe
ich. Entschuldige, Carola.
Ich würde sagen, Melchior ist ein großer Fan von sauberer Aufgabentrennung. Ne? Das, ja, aber ja, ist ja so, ne? Ich meine,
Ja.
Spezialisierung ist nichts, ist ja auch wieder eine Art von Spezialisierung. Und es stimmt, ne? Es ist das, also dieses gezwungene Multitasking, nur weil das organisch gewachsen ist, das kann einen unglaublich aufhalten. Und das ist, was ja viele auch, wo ich glaube, dass nicht viele darüber nachdenken, wie belastend das ist, wenn man als Führungskraft auch einmal auch noch Personalverantwortung in der Krise hat oder so. Und dass man dann aber auch von extern jemanden holen kann und einstellen kann, nur als Entlastung darauf kommt, glaube ich, so eine klassische Steuerberaterkanzlei gar nicht so ohne weiteres. Denn die sind ja auch sehr daran gewöhnt, ihre Sachen selber zu regeln und selber zu lösen, eben weil so viele Aufgaben immer in einer Hand liegen. Das ist ein großer Schritt, dann zu sagen, wir stellen von außen jemanden ein und entlasten uns auf ganz vielen Ebenen. Das ist eine tiefergehende Entscheidung, als wir uns das jetzt denken, glaube ich, ne?
Ist es, aber es ist vor allem auch, es ist ein bisschen befreiend in der Personalsuche. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Kanzlei mit 20 Mitarbeitern hat, kann man da ohne Probleme in Teilzeit jemand, der nur für Personal verantwortlich ist, dazu holen. Und es gibt ja bei Steuerexperten riesen Personalmangel. Den gibt es tatsächlich bei HR-Experten, Personalexperten gar nicht so extrem. Das heißt, wenn man in diese Aufgabenteilung geht, dann hat man in ganz vielen Bereichen plötzlich gar nicht mehr so eine Personalnot, weil man in ganz anderen Bereichen suchen kann und akquirieren kann. Weil es muss natürlich kein Steuerexperte sein, der Jahresentwicklungsgespräche macht. Der muss vielleicht in so einem Entwicklungsgespräch schon natürlich auch den Input der fachlichen Leitung mit einbeziehen, das ist vollkommen klar, aber ja nicht ausschließlich. Also für uns persönlich in der Kanzlei hat das dazu geführt, dass wir viel einfacher Mitarbeiter gefunden haben.
Ich glaube auch, dass das daran liegt, dass der Personalmangel, der in den Steuerkanzleien vorherrscht, zum Teil begründet ist in der Art, wie man sucht und wie man die eigene HR-Abteilung angesiedelt hat. Da werden dann zum Teil Mitarbeitende, die allgemeine administrative Aufgaben machen, die werden dann losgeschickt, gib mal eine Anzeige auf oder schau dir mal die Bewerbung an. Und das kann dann nichts werden, weil die Bewerbenden natürlich mittlerweile auch ein sehr feines Gefühl dafür haben, wie groß ist die Expertise. Und da bin ich also vollkommen d'accord, dass das HR-Thema und auch das Marketing-Thema in einer Kanzlei professionalisiert werden müssen. Ich glaube, das löst viele Probleme und zwar ziemlich schnell. Und da werden einige staunen und denken, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also das sehe ich ganz genauso.
Jemanden als Teilzeit dafür einzustellen, finde ich eine super Idee. Es muss ja gar nicht immer das ganze Paket mit 38 Wochenstunden sein, da hast du völlig recht.
Ja, also es gibt auch ja wahnsinnig viele Leute, die gerne einfach Teilzeit arbeiten. Also das ist, ja, warum denn auch nicht?
Ja. Finde ich genau.
Und ich glaube auch, das wird in Zukunft immer noch extremer. Wir haben jetzt Marketing und Personal als Thema genommen, was ich gerade sehe, gerade mit der E-Rechnungspflicht. Und das wird in Zukunft auch, wo der Gesetzgeber hin will, ja irgendwann, dass wir werden ja immer mehr in einer automatisierten Buchhaltung und Steuerdeklaration enden. Das heißt aber, das Thema Software wird so relevant. Ich war jetzt bei ein paar Veranstaltungen von Steuerkanzleien, wo die ihre Mandanten halt über die E-Rechnungspflicht aufgeklärt haben. Die Rückfragen, die Mitarbeiter in solchen Veranstaltungen haben, sind nahezu nie steuerlicher Natur, sondern immer technischer Natur, technologischer Software-Natur. Und das ist, auch das muss man ja auf dem Schirm haben. Und wa warum nicht jemanden, der sich ausschließlich mit so Softwarelösungen auskennt, in so einer Kanzlei beschäftigen? Lege ich fast meine Hand dafür ins Feuer, die nächsten paar Jahre wird diese Person voll ausgelastet sein. Aber warum, man muss nicht jeden Steuerexperten jetzt noch zu einem Software-Experten machen. Die müssen sich miteinander unterhalten, die müssen sich auch verstehen, die müssen auch die Probleme einander verstehen. Aber das wäre auch so ein Bereich, wo ich glaube, dass Kanzleien sehr gut daran tun würden, nicht versuchen, dass sie selber jetzt Technologieexperten werden und jetzt erklären müssen, wie eine Zugpferddatei vernünftig aufgebaut. Gut, Basic sollte man vielleicht kennen, aber man muss nicht jede Branchenlösung von Autohäusern, Apothekern und Co. kennen, um zu wissen, wie man die jetzt konfiguriert, diese Software, um dann am Ende das richtige Rechnungsformat rauszukommen. Das ist ein technologisches Softwareproblem. Also warum nicht auch einen Softwareexperten, wie auch immer, in der Kanzlei entweder einzustellen, engagieren, Teilzeit, Vollzeit oder als Externer dazu zu holen, und dann einfach mit diesen Leuten in Kombination ein Angebot für die eigenen Mandanten zu machen.
Genau, und dann habe ich meine eigenen Leute wieder entlastet, die sich dann wiederum mehr um die steuerlichen und deklaratorischen Themen beschäftigen können. Und da habe ich dann wieder ein oder zwei Positionen quasi freigeschaufelt, weil die einfach den Kopf und die Zeit frei haben für das, wofür sie ursprünglich mal eingestellt wurden. Denn dass so viel Software kommt, das konnte man vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch nicht absehen, hätte man aber zwischenzeitlich durchaus schon mal drauf reagieren können. Denn es ist ja nicht irgendwann morgens aufgewacht und buff, oh, wir müssen uns mit Software beschäftigen, sondern das ist ja durchaus auch gewachsen. Und damit kann man dann eben halt genau diese Ressourcen wieder freischaufeln, sehe ich auch so.
Ja,
Ich
und
muss
vielleicht so ein
einmal
bisschen.
kurz, sagen, es ist super spannend, aber wir sind erst bei Punkt 2 und wir haben schon 20 Minuten. Wir werden jetzt keinen Cut machen,
Nein.
das auf gar keinen Fall. Aber 20 Minuten wäre unsere offizielle Länge. Das heißt, ich glaube, wir sollten zumindest jetzt zum nächsten Punkt kommen.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen angegliedert. Ich habe mir ein paar Sachen überlegt und das führt jetzt ja alle immer dazu, möglichst schlank zu halten und Spezialisierung und nicht Wald und Wiesen. Das sorgt am Ende für Einfachheit, auch in den Prozessen. Und letztendlich ist ein Thema, und was sich automatisch daraus ergibt, weil wir auch gerade ja schon auch drüber sprechen, ist tatsächlich die Kooperationsfähigkeit dadurch. Wenn ich jetzt ganz klar hinsage, wir sind Steuerexperten, wir machen die steuerliche Sache, dann hat man plötzlich links und rechts lauter Möglichkeiten, mit Anbietern zusammenzuarbeiten. Und sei es IT-Experten, sei es Personalexperten oder Marketing, sei es auch andere Kanzleien, wenn ich sage, ich mache nur Einzelunternehmen, die nicht bilanzierungspflichtig sind, wie wir es gemacht haben oder auch bis heute machen, dann habe ich plötzlich Gewerbetreibende, die bilanzierungspflichtig werden. Und die haben wir alle schön rübergegeben zu einer anderen Kanzlei. Und genauso lief es in die andere Richtung. Wenn wir uns alle entscheiden, plötzlich sehr spezialisiert zu arbeiten, dann können wir links und rechts ständig auch Mandanten hin und her schieben, zusammen an Projekten arbeiten und so weiter. Das gilt sowohl in fachlicher Natur, also wenn ich jetzt sage, ich mache eine Steuerberatung für GmbHs, aber meine GmbH möchte wie lieber ein Einzelunternehmen sein, dann muss ich jetzt, wenn ich das konsequent durchziehe, abgeben. Das heißt, ich kann mit anderen Kanzleien zusammenarbeiten, aber halt auch interdisziplinär mit Softwareunternehmen, mit Softwareberatern, mit HR-Experten und all das, was wir besprochen haben. Und das sehe ich häufig nicht. Ganz viele Kanzleien versuchen das dann irgendwie intern irgendwie auch zu lösen. Statt so ein bisschen, ich mag dieses Bild von einem Ärztehaus. Ärzte sind auch spezialisiert und ich kann als Patient auch zu einem Ärztehaus gehen und bekomme in diesem Ärztehaus alle meine Probleme gelöst und da sitzen trotzdem nur Spezialisten. Und meine Idee, Vision, mein Wunsch für die Zukunft wäre irgendwann, dass wir so ein bisschen sowas haben, in die Richtung wie so ein Steuerberaterhaus, wo es ganz viele spezialisierte Steuerberater gibt. Idealerweise nicht als Haus, sondern irgendwie als App, als irgendwie so. Aber ich habe eine App, wo ich lauter Spezialisten finde, die mich zusammengenommen vollumfänglich betreuen können. Und das ist dann quasi, das ist ein bisschen das Resultat aus das, worüber wir bisher gesprochen haben. Aber Softwareunternehmen machen das ständig. Also wenn ich jetzt, soll jetzt kein Werbung-Podcast sein, aber wenn ich bei LexWare Office in den App Store und Marketplace Marketplace gehe, dann sehe ich lauter Integration. Ist bei allen anderen auch so. Da versucht nicht die eine Software, das noch zu bauen und das noch zu bauen und das noch zu bauen, sondern dann überlegt man sich, ah, wir können das, aber die Kunden brauchen ja noch das, 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 das. Ah, da gibt es auch andere, die das machen und bauen einfach eine technische Integration. Und das würde ich mir ehrlicherweise auch bei Kanzleien wünschen. Und es wäre ja letztendlich für alle Beteiligten hervorragend. Für die Mandanten, die werden von viel kompetenteren Beratern betreut und auch für jeden einzelnen Berater auch, weil man Teil von so einem Netzwerk ist, ständig von links und rechts Austausch bekommt, Hilfe beziehen kann und so weiter und man sich selbst fachlich nur auf seine Expertise konzentrieren kann.
Dann müssen wir es nur noch schaffen, dass wir dann auch die entsprechende Software jeweils immer unter diesen vielen Experten aufteilen, dass der eine sagt, ich bestelle nur die Einkommensteuer, der andere sagt, ich nur die Gewerbesteuer, der dritte sagt, nur die Gewerbesteuer, irgendeiner spezialisiert sich auf Erbschaftssteuer, sodass dann eben halt die Mandate auch tatsächlich aufgeteilt werden können. Denn ansonsten sehe ich das schwierig, weil alle haben dann dieses Mandat und schieben sich das hin und her und alle haben das volle Paket. Das muss dann natürlich administrativ geklärt werden und da wird man wahrscheinlich dann auch wieder die Unterstützung der Softwarehersteller benötigen. Aber wenn das wirklich alle wollen, ist das mit Sicherheit eine gute Idee, ja.
Also wir hatten solche Kooperationen, wir haben tatsächlich ein rein praktisches und du deutest es so ein bisschen an, auch die Systematik von Vertretungsvollmachten. Also eine Vollmacht beim Finanzamt kann man nicht nur für einzelne Aufgaben. Das ist super frustrierend, weil wir haben das ja zum Teil genau so gemacht. Wir haben Dinge gemacht und dann hat ein anderer Berater was anderes gemacht. Es gibt aber keine taskbezogene Vertretungsvollmacht. Es gibt die eine Vertretungsvollmacht und wenn ein anderer Steuerberater das hinterlegt, dann schmeißt er den vorherigen raus. Das ist super blöd. Also so vom Setup. Da kann jetzt kein Softwareunternehmen, kein Berater was dafür, aber die Probleme gibt es leider auch noch,
Genau.
wenn ich mir
Und die
überlege,
müssen
das
eben halt
wäre eine
mit
schwierige.
betrachtet und mit gelöst werden. Genau. Ja,
Ja.
das ist das, was ich meine. Weil das ist natürlich alles noch historisch gewachsen und sehr, ja, sehr, sehr, sehr strikt geregelt alles noch. Und da müsste dann natürlich dann auch auf dieser Seite müsste natürlich eine Lockerheit oder eine Lockerung entstehen, wahrscheinlich.
Ich sehe schon so ein bisschen die Richtung, in die deine Revolution gehen wird, Melchior. Ja, das zeichnet sich schon ein Bild.
Ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt gerade dabei, in die Kanzleiwelt zu gehen. Aber ich habe ja schon angekündigt, in 3 bis 5 Jahren bin ich wieder Softwareunternehmer. Vielleicht baue ich das Ärztehaus als App für Steuerberater
Oder
irgendwann
vielleicht musst du dich eines Tages gar nicht mehr entscheiden, ne?
mal. Ja.
Wer weiß, was noch kommt. Ich meine, in den letzten 5 Jahren sind sehr viele Dinge passiert, mit denen niemand gerechnet hat und die wir trotzdem irgendwie verdaut haben. Was können Kanzleien denn vermeiden? Dann du sagst, wir haben jetzt viele Ideen gehabt, was man ändern könnte und andere Ansätze und. Aber gibt es auch irgendwas, wo man ganz pragmatisch sagen kann, das könnten die ab jetzt eigentlich alle lassen? Das wäre hilfreich für die.
Ich finde, also es gibt immer so ein paar Themen, die werden bei Kanzleien, auch wenn ich so bei Steuerberater-Events bin, heiß diskutiert und als wichtig angesehen und eigentlich will es niemand haben. Ganz konkret hatte ich die Woche und auch letzte Woche ganz viel Diskussion über E-Mail-Verschlüsselung. Standardmäßig E-Mail-Verschlüsselung und jeder rollt mit den Augen. Dann ist so eine Terminvereinbarung, aber standardmäßig werden E-Mails halt verschlüsselt und dann ist so ein Ja, okay, kriege ich dann so eine blöde Benachrichtigung, sorry Datev, von der Datev, die ich mal auf meinem Handy aber nicht lösen kann, die ich also locker easy an meinem Handy mal mit 2 Minuten beantwortet hätte, das ist aber verschlüsselt. Und in der E-Mail, die ich aber am Handy gar nicht lesen kann, steht nur sowas wie: Hast du auch um 10:30 Uhr statt um 10 Uhr Zeit? Das wird
Ah.
standardmäßig aber verschlüsselt. Und das ist jetzt nur ein Beispiel für: Es wird manchmal sich zu sehr mit der Theorie beschäftigt, von wie müsste theoretisch etwas gemacht werden und zu wenig mit der Praxis und der Realität und auch manchmal einfach zu wenig darauf geschaut, was möchte der Mandant? Weil wenn man mit Steuerberatern spricht, die das so machen, wird ganz häufig gesagt, nee, nee, das muss ja, die Mandanten wollen das. Und dann spricht man mit den Mandanten und die rollen alle mit den Augen und finden das zum Kotzen.
Ja,
Ich will
aber
jetzt nicht
das.
ausschließen, dass alle unverschlüsselte E-Mails haben wollen, aber das ist einfach wirklich ein Beispiel, wo wirklich, ich glaube, jeder Mandant von einem Steuerberater, der solche E-Mails bekommt, sagt: Oh mein Gott, könnt ihr mir das bitte nicht einfach normal schicken, sodass ich das auch mit meinen Geräten vernünftig öffnen kann?
Okay.
Und das ist wirklich ein Beispiel von Schnittstellen, welche Tools werden benutzt und so weiter, dass man sich da so sehr, ich würde mal sagen, eine in der rechtlichen Welt, der Steuerwelt, sich sehr wohlfühlt und Probleme sehr theoretisch löst und die Lösung dann halt auch sehr theoretisch und nicht besonders praktikabel in der echten Welt ist. Und da würde ich dringend sagen, bitte einfach manchmal mit Menschen sprechen und erst zuhören und nicht glauben, nicht zu glauben, was man hören will und dann nur noch nach der Bestätigung für die eigenen Annahmen zu suchen, weil dann findet man auch immer Bestätigung dafür, dass eine E-Mail-Verschlüsselung doch so ganz super ist.
Aber das liegt ja zum Beispiel auch daran, also du und ich und Olaf nicht so sehr, sind ja sehr tief im Internet unterwegs, in den Social-Media-Geschichten und auf den einzelnen Plattformen und diskutieren und tauschen uns aus. Olaf natürlich auf LinkedIn, aber du, glaube ich, auf YouTube ganz aktiv und ich in drei, vier anderen Plattformen. Und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, dass uns das nervt. Aber Steuerberater, die meisten, die ich kenne, würden jetzt sagen, dafür habe ich keine Zeit. Und dann kennen die das natürlich auch nicht, dann haben die diesen Frust nicht, weil dann
Ja,
ist
aber
das.
sie haben Zeit, aufwendig eine E-Mail-Verschlüsselung erst einzurichten. Man muss nur die Realität, wenn ich irgendwo im E-Commerce bin und chinesische Lieferanten haben, die schicken mir die Rechnung auf WhatsApp. Das ist
Okay.
doch, kann sich doch der Steuerberater nicht so einmauern, dass es einfach
Ja,
nahezu unmöglich
okay.
ist, mit ihm zusammenzuarbeiten.
WhatsApp, okay. Spannend. Ja.
Kann es auch nicht empfehlen. Alle, die das hören, macht keine Rechnung über WhatsApp. Aber es ist
Ach,
nicht,
Mist.
es wäre nicht das erste Mal. Ja, weil letztendlich muss man dann ja WhatsApp archivieren, wenn man streng nimmt. Wenn da buchhaltungsrelevante Informationen sind, müssen wir unseren ganzen WhatsApp-Verlauf ständig archivieren und
Darüber
aufbewahren.
möchten wir nicht reden, was alles
Nee,
in meinem
genau.
WhatsApp
Es
ist.
gibt Dinge, über die möchte man nicht nachdenken. Aber vor allem, es ist ja schon auch ein Zeitaufwand, sowas erst aufzubauen. Also so ein
Ja.
Konstrukt überhaupt aufzubauen. Natürlich treibt auch der Gesetzgeber einen immer so dazu. So eine Verfahrensdokumentation für ersetzendes Scannen ist nie praktikabel und pragmatisch. Das ist halt leider blödes, umständliches Gesetz. Aber für mich ist eine Kanzlei und eine Steuerberatung auch so ein bisschen der Puffer zwischen den normalen Menschen und den Irrläufen von dem Gesetzgeber, das ein bisschen praktikabel und ein bisschen abzufedern, diesen Irrsinn, und nicht einfach eins zu eins dann weiterzugeben.
Ja, guter Punkt. Ja.
Und vielleicht, und da kommen wir zum fünften Punkt, was ich einfach sehe, und das machen Startups hervorragend und ganz, ganz viele Kanzleien nicht. Ich habe mal eine Umfrage gemacht von angehenden Steuerfachangestellten. Was müsste bei eurem Job anders sein, damit es euer absoluter Traumjob ist? Und da gab es zwei Punkte, und das hat nichts mit Gehalt zu tun, sondern das erste ist Wertschätzung, Anerkennung für Geleistetes, und zweitens Sinn in der Arbeit. Das sind die zwei Dinge, vor allen Dingen junge Menschen, und junge sind bis 25, wahrscheinlich bis 30 sogar inzwischen. Was suchen die? Die brauchen nicht mehr Urlaubstage, die brauchen nicht mehr Geld, und die brauchen, klar, es zeigt sich auch Anerkennung, zeigt sich auch im Rahmen von Vertrauen, dass ich sage, arbeite da und wann du willst, ich vertraue dir. Das ist natürlich auch ein Zeichen von Vertrauen, aber vor allen Dingen Sinn. Und wenn ich dann Startup sehe, das ist häufig heiß gedreht und übertrieben, aber wenn ich in Be Berlin auf die Straße gehe, dann hat gefühlt jeder Dritte irgendeinen Hoodie an, wo fett der Unternehmensname drauf ist. Und die sagen alle, wir verändern die Welt. Und ich denke mir so, nee, machst du nicht. Du lieferst deine Lebensmittel 5 Minuten schneller als der links von dir. Das ist das Einzige. Du veränderst überhaupt nicht die Welt. Aber es geht um Kommunikation von, was ist eigentlich die Daseinsberechtigung für deine Arbeit? Was ist der Sinn und Zweck, den Beitrag, den du auf dieser Welt leistest? Und da muss ich sagen, bei Startups ist das vollkommen absurd. Also, ob Flink oder Gorillas mir nach 10 Minuten mein Essen liefern, ist mir voll egal, es verändert gar nichts, weil ich hätte auch selber zu Netto und Rewe laufen können, um es mal doof zu sagen. Und Steuerberatung ist so essentiell für die deutsche Wirtschaft und das Rückgrat. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen. Und es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet die Leute, die da wirklich das Rückgrat, die Nervenbahn gefühlt der deutschen Wirtschaft sind, ein Problem damit haben, dass sie keinen Sinn ihrer Arbeit verspüren. Und das ist nicht ein Problem von Tatsachen, sondern das ist ein Problem von Kommunikation und einfach dem regelmäßigen Wertschätzen. Wir haben bei uns in der Kanzlei, wir haben an jedem Zehnten des Monats abends eine gemeinsam fett Sushi bestellt und jeden Zehnten gefeiert. Weil wir haben jeden Zehnten wieder geschafft. Und das sind so kleine Rituale, die man machen kann, die dazu führen, dass Leute sich mit dem identifizieren, was man macht. Und dann zeigt am Ende die Loyalität, man zeigt Zufriedenheit, der Einsatzwille von Mitarbeitern, weil alle das Gefühl haben, wir arbeiten hier an was Gemeinsamem. Und ich habe es gerade mich erst mit einer Steuerberaterin getroffen, die hat Winzer als Kunden. Das ist fantastisch, wenn man sagt, guck mal, Winzer machen das aus Leidenschaft, das ist Landwirtschaft, ist spannend, auch irgendwie ein super spannendes Handwerk. Aber die können das nur machen, weil ihnen einer den Rücken frei hält. Und dieses Rückenfreihalten, das ist eine wahnsinnig wichtige Leistung. Und das wird aber, glaube ich, kommunikativ in der Steuerberatung viel zu wenig Raum gegeben, das wertzuschätzen. Ja, das hat man letzten Monat schon gemacht. Und ja, das macht man im Zweifel nächsten Monat wieder das Gleiche. Aber dass hier Mitarbeiter jeden Monat ihr Gehalt bekommen, das ist ein Verdienst von einem Menschen, der diese Gehaltsabrechnung macht. Und das ist ein dringender Appell an alle, die irgendwie Personalverantwortung haben. Man muss nicht mal die Verantwortung haben. Man kann auch den Kollegen, mit dem man sonst nichts zu tun haben, wertschätzen für die fantastische Arbeit, die da gemacht wird. Und das übertreiben Startups extrem, aber Kanzleien übertreiben das ganz häufig in die andere Richtung. Naja, ich habe doch nicht gemeckert. Ist doch schon, muss ja dann gut gewesen sein. So. Ich glaube, da so ein bisschen Appell, einfach wirklich das zu wertschätzen und auch die gesamtgesellschaftliche Daseinsberechtigung von Steuerberatung, die ist ja ohne Zweifel gegeben.
Den 10. zu feiern, finde ich eine gute Idee. Den vergisst dann auch so schnell keiner, ne, aus den bekannten Gründen.
Die
Das
Leute
finde
fangen an, sich auf den 10. zu freuen, weil um 17 Uhr kommt die Sushi-Lieferung.
ich. Ja. Nein, sehr, sehr guter Input, Melchior. Vielen Dank. Aber du hast noch eine Kleinigkeit, die bitte nicht untergehen soll. Du schreibst gerade was Wichtiges.
Genau, ich schreibe gerade Tag und Nacht ein Buch. Ich habe zwei kleine Kinder, die lassen mich schon nicht schlafen, aber wenn ich nachts um 3 wach bin, dann schreibe ich gerade ein Buch. Und tatsächlich handelt das Buch im Wesentlichen davon, so was. Ich habe es genannt, von einer Steuerkanzlei zu einem Tech-Unternehmen. Es geht eher so die Start-up-Strategien, die Learnings, die ich so ein bisschen aus der Software-Start-up-Welt gelernt habe, wie man das auf Kanzleien anwenden kann. Das ist so Kern dessen. Das ist
Wie
jetzt ein
heißt das
ganz
Buch?
kleiner Abriss heute gewesen. Es wird gerade immer noch so ein bisschen hin und her geschrieben.
Ah, okay.
Es wird im Wesentlichen irgendwie sowas heißen wie Startup-Strategien für Kanzleien, zur Tech-Kanzlei, Startup-Strategien für die Steuerberatung.
Sagst du uns Bescheid, sobald es erschienen ist?
Ich sage auf jeden Fall Bescheid.
Ja, aber dann müssen wir nämlich eine Einladung rausschicken an dich.
Ja, finde ich auch. Ne? Ja, ein Buch schreiben mit zwei kleinen Kindern, das ist eine nette Aufgabe, das kenne ich
Auch
auch.
darüber könnte man ein Buch schreiben.
Ja. Ja, mehr so eine Überlebenscheckliste, ne?
Das wird ein Bilderbuch, ja.
Wieso ich am Ende noch verheiratet bin oder so könnte das heißen, ne? Ja, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Also, Olaf, du weißt schon, dass Stress von allen Seiten sich nicht immer unbedingt auf eine Partnerschaft positiv auswirken muss, ne? Also ein Buch schreiben, wenn man zwei kleine Kinder und Stress hat, ist eine Leistung. Ich finde, da sollten wir Melchior ruhig für loben.
Absolut, keine
Wir
Frage.
können gerne meine Frau dafür loben, weil die hält das ja alles aus.
Ja, dann, so war das eigentlich auch ein bisschen mit gemeint. Schöne Grüße unbekannterweise, Mecher. Und sag uns unbedingt Bescheid, wenn das erschienen ist. Und ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank für deinen Besuch heute. Das war wieder toll.
Vielen Dank.
Danke,
Vielen Dank für die
Melchior.
Einladung.
Alles Gute.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.